Piratensender,
Host. Ihr merkt's, ich habe nicht mehr so richtig mitgesungen. Ich habe noch so viel Folgen. Mache ich das nicht mehr? Ich singe das nicht mehr mit, das Intro.
Ich glaube, dass du einfach nicht musikalisch bist.
Ich nehme mir das einfach so raus. Ich erlaube mir das einfach. Ich mache es nicht mehr.
Thema Musik ist mit Simon, da kannst du nichts mit anfangen.
Also wir haben heute, wie ihr wisst, zum zweiten Mal schon einen etwas gefälligeren Titel unseres Podcasts. What the fuck? Soundtrack of Our Life, das ist doch, da kann doch jeder was mit anfangen.
Das habt ihr schon in 1000 Musikzeitschriften gelesen, wenn Prominente völlig ungefragt ihre Top 10, Top 20 oder in unserem Fall Top 120.000 aufzählen, weil sie sich dadurch definieren wollen und euch irgendwie nahe bringen wollen, was sie alles kennen.
Was sie alles kennen.
Und da machen wir auch keine Ausnahme.
Nö. Und ihr habt zwei Möglichkeiten. Ihr könnt uns haten. Das ist vielleicht ein bisschen naheliegend. Und alternativ könnt ihr dann irgendwann so ein bisschen so mit der Hand so auf den Schenkeln so rhythmisch mitklatschen.
Ja.
Oder ihr könnt immer sagen, jau, so war das bei mir auch.
Nee.
Genau wie bei mir.
Das kennen die noch.
Damals. Ach, der Mel Sando.
Ja. Ach, die Bonnie Taylor.
Ja, war die nicht auch mal. Bei Peter Alexander?
Echt?
Nicht nur einmal.
Echt? Hast du da Statistiken, wie oft Bonnie Taylor bei Peter Alexander war?
Ja, ich weiß nicht, wie diese Statistik.
Was ist denn dein liebster Peter Alexander Song?
Die kleine Kneipe.
Ja, die kleine Kneipe, muss man sagen.
Nee, aber ich konnte mit Peter Alexander konnte ich nichts so richtig anfangen. Also nee? Bei mir musste es immer ein bisschen witzig sein. Also so, also klar, Nonstop Nonsense oder so, aber das war jetzt keine Gala. Aber da fand ich ein bisschen Coolen Kampf besser oder so, weil der war witzig. Ich habe nicht verstanden, warum er witzig ist. Ich habe nur immer gesehen, wie unsere Mutter hat immer total gelacht. Und dann wusste ich immer, okay, das war jetzt witzig. Ja, aber da war dann immer so ein bisschen mehr als dieses etwas Schmalzige. Ja. Und das mochte ich immer ganz. Ich meine, Blacky Fuchsberger war schon super smart, keine Frage. Mhm. Aber da fand ich auch, also Thomas Gottschalk war einfach mein Host. Also der wird ja auch irgendwie gerade von allen abgefeiert. Und es ist auch dann vielleicht boring, wenn man den Eindruck hat, ich hänge mich da auch noch dran. Aber es war einfach schon bei Na Sowas war ich schon Fan. Und
Na Sowas haben wir, glaube ich, jede Folge geguckt.
Oh, war das super. Und dann, der hat auch immer die geilen Leute eingeladen. Direkt Klaus Kinski, Arnold Schwarzenegger, so, die man halt auch gut fand.
Aber was geil war, war da auch dieser Auftritt von Klaus Nomi. Weißt du noch?
Nee.
Klaus Nomi mit seinem ganz irritierenden Hit, der hatte so ein so Schulterpolster in so ganz, der sah aus wie ein Alien, so hoch. Später an AIDS gestorben, Klaus Nomi. Irgendwie so ein Live-Performer, Schwuler.
Ach, die Auswärtigen haben das reingeschleppt hier.
Ja, wahrscheinlich, ja. Ja, musst du mal gucken. Berühmt auch über ihn gibt es einen Dokumentarfilm und ich glaube, da sind auch Ausschnitte aus diesem Auftritt dabei. Also, das hat mich dann total. Na, sowas konnte uns ja noch irritieren. Klaus Nomi hat mich irritiert als Kind. Klaus Kinski hat mich. Ich habe mich gefreut, dass Klaus Kinski kommt. Und dann sagt unsere Mutter, sagt, der alte Spinner, der ist immer am Ausrasten. Und wir sagen, er ist doch voll der geile Schauspieler und so. Wir wussten es doch bis dahin noch gar nicht, dass er immer ausrastet. Ja, nein, das ist ein Spinner und dann kann er sich nicht benehmen. Und wir sagen, also, du redest doch Quatsch. Und dann kommt Klaus Kinski da rein und zerschreddert die komplette Sendung. Und das war das erste Mal, dass ich sowas gesehen hatte. Das war wirklich irritierend.
Also, warte mal, ich habe ein Mikrofon am Arsch.
Ja, mein Mikrofon am Arsch. Aber was ist denn, Herr Kinski, wenn Sie dann sagen, wenn ich gehe, dann Hause, gehe ich noch an die Theke, da trinke ich dann noch Getränk. Ja, das war faszinierend, ja, wie einer ja. So sich so, also ich fand's blamabel.
Ja, ja.
Ich fand's blamabel. Ich fand's auch nicht cool, ich fand's wahnsinnig unangenehm.
Er hatte diese knallrote, quietschrote Jacke an. Ich war, glaube ich, noch nicht in dem Alter, dass ich es beurteilen konnte.
Was? Das hast du nicht gerafft, dass der total peinlich war? Ja, meiner Meinung nach.
Natürlich.
Ich jetzt heutzutage sagt man so Punkrock-mäßig, das war richtig geil, da hat er mal so richtig geil.
Nee, damals
aber als Kind war so, oh Gott, ist das peinlich. Ja. Ich möchte versinken hier in der Couch meiner Eltern.
Ja, ich möchte
jetzt in meinem Frotti-Bademantel jetzt einfach irgendwie
Mit
assimilieren mit dem Sofa.
Aber ein Edgar Wallace-Film war nur so lange gut, solange Klaus Kinski da war.
Ja, ist richtig.
Dann, wenn Klaus Kinski nicht mitgespielt hat. Eddie Arendt war auch immer so ein bisschen witzig. Und klar, Heinz Drache ist ein super Typ. Joachim Fuchsberger müssen wir nicht diskutieren.
Nee.
Spitzenmäßig. Aber das i-Tüpfelchen war immer Klaus Kinski. Der musste einfach dabei
musste
sein.
Musste dabei sein.
Dann war er gut.
Dann war es gut.
Wir müssen raus aus diesem
Filmding.
Ding, whatever. Und wir müssen rein in unsere Pubertät. Das haben wir uns auf die Fahne geschrieben.
Und
für diese Folge.
In der Pubertät stand ganz oben ein Name, Sophie Massot. Denn natürlich waren wir bei La Boom 1 und 2, als die im Kino liefen, noch zu klein. Zumindest hat es uns überhaupt nicht interessiert. Wir haben Kapp und Kappa dann geguckt oder Mrs. Brisby und das Geheimnis von Nim. Und der haben
war auch
dann,
krass.
Aber, der war auch krass. Aber als dann La Boom im Fernsehen lief, ich weiß gar nicht wann, ich tippe jetzt mal 85 oder 86, da war was los, weil ich war auf jeden Fall verknallt in Sophie Massot. Ich glaube, ich war auch nicht der Einzige auf der ganzen Welt, der das war. Und natürlich hatte der Film dann einen Abspannsong, Dreams Are My Reality. Der lief die ganze Zeit in dem Film, ne? Auch auf den Partys immer.
Dreams. Mm, ja, ja. Ja. Die hatten auf den Partys und eine recht eingeschränkte Songauswahl.
Ja, und dann ist der aber der Song, ich meine, ich weiß nicht, wie es 82 war, auf jeden Fall nach der Fernsehausstrahlung war der Song Platz 1.
Also diese Fernsehausstrahlung.
15 Millionen Zuschauer hatte der Film da. Im Kino hatte der ein oder zwei vielleicht.
Irgendwie schwer, denke ich, den ganz Jüngeren unter uns das so nahe zu bringen, dass das so war, dass so eine Fernsehausstrahlung dann erst irgendwie den eigentlichen Hype ausgelöst hat. Und der im Kino irgendwie nicht ganz so weit kam. Und dasselbe war mit Schimanski, mit Chris Norman, Midnight Lady, der auch nach der Ausstrahlung, der Tatort nach der Ausstrahlung, hatte auch Chris Norman irgendwie so und so viel, auch von Bohlen produziert, ne? Aber auch irgendwie 7 oder 8 Wochen.
Ja, aber
Platz Midnight 1.
Lady, Mega-Hit.
Ich finde auch Mega-Hit, auch sehr guter Tatort. Auf die Schimanskis lasse ich nichts kommen. Super. Aber ja, und da gab es aber mehrere von diesen Ausstrahlungen, wo dann die Filme durch die Decke gingen, als sie liefen.
Da muss ich auch erinnern an Zahn um Zahn, ein schrecklich beschissener Tatort. Oder der Kinofilm von Schimanski, mein Gott, und der ist echt scheiße. Zahn um Zahn lief im Kino und hatte den Titelsong von
Klaus Lagerbäck.
So ist es. Es war ja Faust auf Faust. Zart, ganz zart. Ihre Hand ist schon
gehofft. Ein Fall für Schinni.
Ja, ja.
Aber irgendwie war das dran vorbei. Das
ja, ich habe Klaus Lage mal live gesehen.
Ich auch. Leineweber.
Ja.
Hat sie gespielt.
Leineweber-Markt, das war ein Riesen-Event.
Ja,
aber umsonst kommt jeder.
Ja.
Nicht? Da hat er da in Bielefeld aber ein richtig großes Live-Konzert gegeben. Junge, Junge. Und er hat die jetzt gespielt, also kann man sich nicht beschweren.
Nee,
da war alles dabei. Ja, diese Fernsehausstrahlungen haben also wirklich da
aber
noch richtig für Furore gesorgt.
Ja.
Ja, Dreams Are My Reality. Haben wir schon gesagt, dass wir Vladimir Kosma live gesehen haben vor ein paar Jahren?
Das weiß ich nicht.
Mhm.
Aber war geil.
Ja, aber es war geil. Vladimir Kosma, der... Ach ja, wir geben immer so viel an, ne?
Ja, das aber muss auch so sein.
Ja.
Die Leute sollen uns verehren.
Aber was besonders schön war, Vladimir Kosma hat seine ganzen Hits, also Vladimir Kosma ist sowas wie Ennio Morricone, nur dann halt aus Frankreich.
Ja.
Und hat Pierre Richard, Louis de Funès, Brust oder Keule, Belmondo, da viel Musik geschrieben.
Also wirklich eingängige Melodien, die Abenteuer des Rabbi Jakob.
Genau.
Ja.
Und die hat er alle mit einem großen Orchester, in Lille ist das gewesen, dargeboten. Und da sind wir da extra hingeschippert und haben uns das angeguckt.
Genau.
Und das war, muss man sagen, gut, dass wir das gemacht haben.
Das war gut, das
Weil
hat Spaß gemacht. Also
ein Wahnsinn, wie der die Sachen auf die Bühne gebracht hat. Und super. Dieses Dreams Are My Reality, wie sich das angehört hat mit dem, also es hörte sich an wie auf Platte, nur in wahnsinnig fett. Und dann hat er sogar diesen Richard Sanderson, der das damals gesungen hatte, den hatte er als Gaststar mit im Gepäck.
Ja.
Und dann haben die das vor uns so live geschmettert und das, da kriegt er mal eine Gänsehaut. Das muss man sagen. Das war ein Wahnsinn.
Absoluter Gänsehautmoment.
Ja.
Ganz klarer Fall.
Ja.
Ja. Diese schönen französischen Filme mit ihren animierten, lustigen, putzigen Vorspänen. Und dann da die Musik dazu, diese eingängige Melodie. Das war häufig
Gott, wie oft muss ich diese Sophie Massot das anhören, dass ganz Deutschland und vielleicht auch in anderen Ländern alle jugendlichen Jungs in sie verknallt waren. Ich weiß es nicht.
Ja. Was war denn mit Bonnie Bianco?
Das war Cinderella 87.
Aber das war auch
Stay
so ein Ding.
By My Side hieß das, mit Pierre Cossot.
Es war auch so ein Ding, was dann erst durch die Fernsehausstrahlung nochmal einen Ticken größer wurde, oder?
Ja. Ja, weil irgendwie, das habe ich nicht geschnallt. Das waren auch irgendwie Kinofilme, ne? Oder es war ein Kinofilm, der gekürzt lief es, glaube ich, im Kino und dann komplett lang im Fernsehen. Aber das kriege ich nicht mehr zusammen.
Das waren viele Sachen, die man damals nicht so geschnallt hat. Plötzlich lief Kampfstern Galactica Teil 3 nachmittags.
Und ich dachte, im Fernsehen?
Ja.
Oh, erst lief das ja in der Science-Fiction-Reihe nachts.
Nachts, Angriff der
Zone. Also 10 Uhr, ja. Für uns ja wahnsinnig spät.
Und dann lief der dritte Teil nachmittags.
Ach ja, das Ende einer Odyssee, ne?
Ja.
Ach, da war auch so wenig Action, da war alles auf der Erde, ne?
Ich fand den trotzdem super.
Ja.
Mein Beurteilungsvermögen damals noch nicht so ganz vorhanden. Ich fand auch Highway 2 super, auf dem Highway ist die Hölle
Teil. Den fandst du super?
Ja, natürlich.
Die ganze Family fand den scheiße.
Ja, aber ich fand den
super. Du fandst ihn auch super.
Ja, der Affe hat den Mittelfinger gezeigt.
Da warst du zufrieden.
Es waren alle Sachen aus dem Trailer drin.
Das, ja, natürlich. Der eben schon ein halbes Jahr lief immer. Highway 2, oh. Naja, das war aber der erste große Filmflop für mich im Kino. Bis dahin fand ich ja im Prinzipiell jeden Film im Kino geil, weil er halt einfach im Kino war. Ja. Aber Highway 2 habe ich festgestellt, es ist nicht automatisch jeder Film geil, nur weil er im Kino läuft. Nein.
Also ich habe mal so ein bisschen recherchiert, ne? Und mir ist aufgefallen, meine großen Top-10-Jahre, das war dann so 86, 87, und 88 und ab 89, ja, dann googelt man ein, man googelt einfach so die größten Hits 89 oder so und dann kommen da 10 Songs, ne? Ab dem Jahr bin ich so, nee. Ja, da fing man dann an, so ein bisschen eigene Wege zu gehen oder so ein eigenes musikalisches Interesse zu entwickeln, abseits der Top 10. Aber bevor ich dazu komme, wir hatten noch eine ganz heftige Queen-Phase, ne?
Die heftige Queen-Phase ging bei mir ganz klar los mit Highlander.
Highlander, kind of magic.
Also ich meine, Queen hatten ja vorher schon so Hits. Es war aber auch schon vorher so, das will ich nämlich noch sagen, dass ich viel Film-Soundtracks gehört habe. Was ich zum Beispiel viel gehört habe, war Rocky 4, wo Roger Hudson mir den Soundtrack aufgenommen hatte und hatte mir noch ein wahnsinnig geniales Cover gebastelt, so mit, wo alle Texte, nee, nicht alle Texte, aber er hatte die ganzen Titel aufgeführt, es war so zusammengefaltet. Es gab es ja damals so, dass man so Kassetten noch selber gestaltet hat mit Covern, zumindest habe ich das gemacht.
Ja.
Ich hatte also von Roger dieses wahnsinnig aufwendige Faltcover zu Rocky 4 und mein Lieblingssong von Rocky 4 war damals Easy Way Out.
Boah, der rockt ja voll
ab. Das ist total geil. Ich meine, der Soundtrack ist eh total geil. Und ich fand auch irgendwie Rocky 4 damals den besten Rocky einfach.
Der Film
weil ist ich einfach Dolph Lundgren geil fand. Und war ja auch James Brown drin. Ah. Living in America, das war ja auch so geil.
Es ist dieser Film ist einfach ein Meisterwerk der No-Brainer.
Ja, genau. Und diese Montage, wenn ihr dann da auf den Berg läuft und dann hat er auch diese geile Lederjacke an und dann kommt diese Montage, die ja besungen wird bei Team America, wo dann die ganze Zeit, er ist der Naturbursche, der in Sibirien trainiert.
Richtig
hart. Und Dolph Lundgren ist halt immer nur so im Labor, so Hightech. Es ist auch so ein bisschen fortschrittsfeindlich, der Film.
Ja.
Also es ist auch so ein bisschen gegen die Wissenschaft und so ein bisschen gegen Hightech.
Wobei es darum ja irgendwie
Back auch geht. Back to
Nature und so. Verrückt.
Ja, Wettrüsten. Ja, im Prinzip steckt das
da. Es ist doch eine Doppelbürdigkeit da drin.
Ja.
Ihr merkt.
Ja. Alan Stallone macht ja jetzt irgendwie einen Director's Cut von Rocky 4, wo angeblich der Roboter nicht drin ist. Es gibt ja so einen Bedienroboter. Pauli, sein Kumpel, sitzt doch da immer auf dem Sofa und da kommt doch mal so ein doofer Roboter reingefahren, so wie beim WWF-Club. Hallo Pauli, willst du noch ein Getränk trinken? Den hat Stallone jetzt im Director's Cut rausgeschnitten, weil er den immer peinlich fand.
Ja, vielleicht hat er recht.
Er ist auch
aber weißt du, ich finde, das ist so ein Rocky 4, da brauche ich keinen Director's Cut. Ich meine, der geht 92, 93 Minuten und der Film ist das, was er ist.
Und was heißt überhaupt Director's Cut? Der Director war ja damals schon Stallone. Also was will er da jetzt noch? Soll er machen? Ich kaufe das Ding auch. Ist es natürlich. Ich kaufe es natürlich.
Das ist natürlich klar.
Ja, das ist natürlich
klar. Weil Stallone ist einfach ein geiler Typ.
Dann natürlich auch, muss ich noch erwähnen, am ersten Tag
Top Gun. Achso, Entschuldigung. Habe ich vorweggegriffen.
Nö, gar nicht.
Große Zeit des Soundtracks irgendwie.
Ja.
Mitte der 80er, ne?
Ja, wir hatten ja immer den Stern abonniert und da stand... das sind so Sachen, ich weiß auch gar nicht, ob wir das alles schon mal erzählt haben, aber...
Zweites Jahr.
Wiederholungen gab es im Fernsehen früher auch eine Menge. Insofern ist sogar unsere Form retro, wenn wir alles nochmal erzählen. Wir hatten in den Sternen, da war ein großer Artikel drin über das patriotische amerikanische Kino und dass das alles ganz, ganz schlimme Filme sind. Und der schlimmste läuft jetzt an, ich glaube, es war noch Freitag damals, jetzt Freitag läuft nämlich Top Gun an und das ist der schlimmste, weil der ist nicht so brutal, aber der hat die schlimmste Ideologie drin. Klar, direkt Hüsi angerufen, wir müssen sofort ins Kino. Direkt Freitagabend, 7:45 in dem Film drin gewesen. Und danach natürlich auch den Soundtrack besorgt. Ne? Highway to the Danger Zone. Ah, mein Highway. Gott, den finde ich heute noch so geil.
Ja.
Also das... Das sind auch dann viele Ausfälle, aber Berlin, Take My Breath Away.
Ja, wollte ich sagen. Oh, toll. Ja. Und dann kam der kleine Bruder ins Zimmer und hat gefragt, wie war der Film?
Hast du?
Und dann,
ich habe natürlich direkt gesagt, mega geil, immer mega geil.
Und dann habe ich immer gefragt, war brutal?
War der brutal?
Wir müssten mal eine Splatter-Folge machen.
Oh ja, man müsste mal eine Splatter-Folge machen. Ja, es hat uns ja nicht nur der Soundtrack von Harold Faltermeier. Axel F. Ja gut, wir werden jetzt sehr allgemein.
Ja.
Das wisst ihr auch selber, dass die 80er. Ich hatte aber auch so Top Gun ein geiles Cover gebastelt für die Kassette. Sah richtig gut aus. Ja. Aus den Faltblättern, die im Kino lagen, hatte ich Kelly McGillis und Tom Cruise ausgeschnitten und das hatte ich alles so geklebt, dass das so aus wie das Filmposter, aber ich musste das ja auf die kleine Kassettenhülle formatieren. Das ist mir auch gut gelungen.
Kelly McGillis hätte ich auch, also wenn ich mit Sandra Maria Magdalena nicht bekomme, hätte ich auch, Kelly McGillis hätte ich dann auch. Hätte ich auch.
Hätte auch.
Ja,
das kann ich mir fast vorstellen.
Die heißen Bienen der 80er.
Das ist dieser schlimme Sexismus. Ne? Kelly McGillis hat keine Rolle in Top Gun 2.
Ah ja, okay. Also erstmal kam von mir auch irgendwie eine Form von Sexismus?
Nö, eigentlich nicht. Nö, aber jetzt, ich wollte das mal reinbringen.
Verstehe,
jetzt. Ich wollte Hollywood anprangern.
Bei Tom Cruise tauchen die Frauen eh alle nicht mehr auf. Auch bei Mission Impossible hatte der immer irgendwie tolle...
Irgendeine gab es, die da zweimal jetzt im sechsten nochmal, die vorher drin war, aber ich habe jeden Jahr nur einmal gesehen von Mission Impossible. Aber hier steht die Box. Also ich werde jetzt irgendwie mal mir nochmal alle mal einmal reinpfeifen.
Also für den Fall, dass Thilo und ich 104 und 100 werden und auf einer Fan-Auktion sind und dann eine Frau in den 80ern vor uns steht, dann sagt sie, ja, ich bin die zweimal bei Mission Impossible mitgespielt. Und zwar in Teil 6 und Teil 7.
Ja, was sagen wir dann?
Dann sagen wir, hallo. war nicht so richtig lustig, ne?
Ich habe es gar nicht so richtig gecheckt, aber...
Nein, ich dachte nur, dass es vielleicht in 20 Jahren eigentlich ein Alleinstellungsmerkmal...
Das ist ja lange noch nicht 100.
Nee, hab mich verrechnet daran. Es können auch mal Witze daran scheitern, dass man sich verrechnet.
Demnächst hier bei Piratensender Niehorst das Thema Mathematik.
Ja.
Das wird eine Sendung, die kann man auch einfach mal skippen dann.
Ja, kann man skippen.
Ja, aber die wird ja einfach eine Katastrophe.
Ja, aber bei mir war es ja okay, aber was soll's. Ich leite nun.
Haben wir schon über Genie Falco gesprochen? Genie Falco, was dann in den Nachrichten... Das ist so, das hat ja jeder mitgekriegt. Wir sagen dann so Sachen, die ja eh jeder mitgekriegt hat. Es war trotzdem interessant, dass das Heute-Journal mit Genie anfing. Als Headline, als Aufmacher. Ja, und ich weiß noch, dass eine... Klassenkameradin von mir, das ist vielleicht eine interessante Story, den Song so geil fand, dass sie 90 Minuten auf eine Kassette nur Genie aufgenommen hat, um nicht ständig zurückspulen zu müssen. 90 Minuten Genie.
Aber wie
würde man das heute machen, technisch?
Spotify.
Ja, das ist mir zwar ironisch. Ach so. Aber danke nochmal für den Tipp. Bis vor wenigen Sekunden war ich auf dem Stand, dass ich mir auch so eine Kassette aufnehme.
War mir bei Thilo nicht ganz sicher.
Ja.
Ich muss mich bei Genie immer daran erinnern, wie man bei Formel 1 nicht den Song hören durfte und nicht den Videoclip zeigen durfte, oder doch? Also die haben dann immer so ein Standbild gezeigt, aber sie
durften,
glaube ich, den Song. Der war doch dann verboten.
Ja, das war ja so fies, das ist irgendwie auch so ein komisches Serial-Killer-Rape-Ding, ne?
Schon, ja.
Es ist so eigentlich mehr Serial-Killer, finde ich. Hat er sie umgebracht?
Ja, dieses Serial-Killer-Rape-Ding trifft es dann schon.
Ja, und das war ja auch der Skandal und das ist ja auch ein bisschen komisch. Also es ist ja ein bisschen schmierig, ist das Ding ja schon. Aber damals war ja die große Zeit, der Fortsetzungen im Kino und da hatte sich das Publikum dran gewöhnt und dann kamen die holländischen Produzenten auf die Idee, eine Fortsetzung zu dem Song zu machen, also Genie Teil 2.
Coming Home.
Coming Home. Und da wurde dann nämlich alles aufgeklärt.
Let me show you who I am. Let me show you I'm your man. I would give anything to see you again.
Ja, und da war dann alles, da war alles happy.
Ja, war alles happy. Hat er dann irgendwie so... Hat das begradigen wollen? Ich weiß gar nicht.
Ja, doch, doch. Ich glaube, das war... Ich habe es nicht extra nochmal gelesen, aber ich glaube, es war unangenehm.
Es ist tatsächlich ein Song, ein Falco-Song, den ich bis heute ganz gern höre. Coming Home.
Ja, Coming Home ist super geil.
Coming Home höre ich gern.
Genie auch. Ah, Genie, ja. Genie,
Junge Römer höre ich gern.
Wer war denn da drin, der Nachrichtensprecher? Wir hatten ja schon den Feigl.
Richtig.
Ich glaube, das war der Wilhelm Wieben, war das, glaube ich.
Das ist gut möglich, kann ich
nicht. Ja, oder war es umgekehrt? War Wilhelm Wieben bei 19... Das könnt ihr mal bei YouTube vielleicht recherchieren.
Ja, Falco, also, Falco war aber auch spitze, den habe ich ja gar nicht genannt. Also ich meine natürlich Falco, der Kommissar in der ZDF-Hitparade, das war natürlich an Coolheit nicht
zu überbieten. Aber wo du bei ZDF-Hitparade bist, das war auch eine frühe sexuelle Erfahrung mit mir selber, obwohl ich noch gar nicht wusste, worum es geht. Und das war Nena mit Nur geträumt. Und ich meine, sie hätte auf so einer Treppe gestanden und die Kamera wäre bei ihrem knappen Minirock gestartet und wäre dann langsam zurückgefahren und dann hat man Nena ganz gesehen und dieser knappe, enge Rock, glaube, er war rot, weiß ich nicht, oder ist das nur aus meiner Erinnerung rot? Ich weiß auf jeden Fall, dass die enge Lederbuchse von Errol Brown von Hot Chocolate, die war auch rot. Und der hatte dicke Klöten in seiner roten Lederhose. Das hat mich nämlich auch, da dachte ich nämlich als Kind, war ein Hot Chocolate, glaube ich, bei Ilja Richter, bei Disco. Mhm. Und er hatte diese enge Buchse an. Und ich dachte, das muss doch wehtun an den Eiern. Mhm. Gut, egal.
Aber es sah einfach gut aus.
Aber es sah einfach gut aus. Ich glaube, George Chocolate mit You Sexy Sing war das, glaube ich. Und da passte diese Klötenhose wahnsinnig gut dazu.
Ja.
Ja.
Und You Sexy Thing war in der Mitte der 80er irgendwie nochmal ein Hit.
Also ich habe das ganz als
warum?
Früher.
Das war ja, in den 70ern fing das ja an.
Ja, ja.
Und dann ist das irgendwie Mitte der 80er nochmal so neu aufgelegt worden.
Ja, wahrscheinlich.
Also ich habe Hot Chocolate irgendwie auch als Künstler meiner Gegenwart wahrgenommen. Warum?
Doch, die gab es doch einfach länger, ne? Oder die haben länger doch immer noch Hits gemacht.
Ich bin bis heute begeisterter Hot Chocolate-Fan.
Ja, auf jeden Fall. Also, und von der roten Hose. Aber so habe ich... Ja, Nena, ja. Hitparade. Dann kamen die ganzen neue deutsche Welle-Bands...
Nur Ronnys Popshow, das kam irgendwie nie.
Ne? Kam so, da musste ich schon über dieses.
Das war die Übersendung. Aber die kam einmal im Jahr.
Aber wie hatte ich Schreialarm bei Ronnys? Ja, weil ich glaube, das war immer irgendwie zu, weiß ich nicht, war das so aufwendig, das zu machen? Weil der Affe dann da immer am Telefon und Otto hatte das doch alles synchronisiert, ne?
Ich hab das erst
nie kam. Witziger war ja überhaupt nicht möglich, als dass Otto so einen Affen synchronisiert. Also, hallo. Und dann waren das ja auch immer nicht so richtige Gags, weil er musste sich ja immer danach richten, was der Affe da so gemacht hat. So habe ich es in Erinnerung. Und dann hat er da immer so irgendwas drüber synchronisiert, was ich nicht so schön.
Es kam jedenfalls zu selten.
Ja, ja. Aber die Musik, die Vorspannmusik war schon mal brillant.
Ja. Jedenfalls, pass auf, ich war bei Vanessa auf dem Geburtstag. Ich war mehr so in Taylor Dane-Stimmung.
Boah, ein Spitzensong.
Und dann saßen wieder alle. Ich hatte eine Stonewash-Jeans an. Dann kam Alex, natürlich zu spät, auf die Party. Und er war so gerade ganz frisch und ultra heiß auf seinem Skateboard-Trip. Und hatte da auch schon so Kumpels und alles. Und der legte eine Kassette rein. Und da lief Bad Religion No Control.
Nee.
Und ich war wie weggeblasen. Ich dachte, das ist ja voll die harte, geile, schnelle Musik. Aber es ist ja nicht wie die Metaller auf Tele 5. Die kannte ich natürlich auch. Wir hatten irgendwann mal kurz Tele 5 in so einer komischen Tag-Nacht-Schalte im Wechsel mit. Und da lief so dieses Heavy-Metal-Ding. Und das fand ich so interessant, aber ich bin da nicht drauf hängen geblieben. Und Bad Religion, No Control, das war für mich die Erfüllung. Ich dachte nur, das ist ja unglaublich, dieses Tempo. Was geht denn hier ab? Ich war verrückt nach dieser Platte.
Das war aber früh da, 1987.
Nee, es war etwas später. Parallel dazu schwirrte ja auch bei uns eine Kassette, die so zwischen dir und mir immer rotierte, diese Dead Kennedys.
Give me convenience or give me death.
Genau, wo eigentlich alles drauf war. Die hattest du doch irgendwie parat. Das war doch das. Und irgendwas mit Jingo de Lunch. Das war so das. War
ja, aber das ist ja schon viel später. Da greifst du ja schon ohne Ende vor. Ich habe meine harte Karriere, fing, das haben wir ja schon gesagt, bei Highlander an im Vorspann, wo mir Hören und Sehen verging. Und ich wusste, ich muss jetzt vielleicht doch mal andere Musik hören. Wobei ich parallel auch diese 80er-Songs immer geil fand. When Will I Be Famous fand ich super. Tell It to My Heart, When Will I Be Famous von Bros, habe ich hier noch stehen. Waren auch so absolutes, die ich heute immer noch gerne höre. Ja, und ich muss dann nochmal vorher sagen, bevor wir auf die harte Musik kommen, meine erste Single, und es war meine einzige Single, die ich hier gekauft habe. Ich habe nur eine Single gekauft, Duran Duran, A View to a Kill.
Och, super, die ganzen... Ja, das weiß ich auch noch.
Und die lief dann da auf dieser komischen Anlage, die wir da...
Beim Aldi.
Bei Aldi, wir haben ja drei Anlagen gekriegt, jeder eins. Alle drei Brüder, Robin, Simon...
Du und Robin, ihr habt euch wie verrückt...
Anlagen nur wir beide, ja. Nur Robin und ich?
Robin hatte natürlich da etwas speziellere Wünsche, weil er sich da ja, er hatte auch so Bock auf so Technikkram und so. Und naja, da kostet eine Anlage dann schnell 800 Mark. Du wolltest einfach nur eine Anlage haben.
Ja.
Und dann, mittelständisch wie wir waren,
ja.
gab es für beide die gleiche Anlage
ja.
aus dem Aldi. Es gab dann nichts von Sony oder... von Philips oder.
Was ich als wahnsinnige technische Sensation empfunden habe, entpuppte sich als Gigaflop. Und das war das doppelte Tape Deck. Und ich dachte, ich kann jetzt von Kassette auf Kassette überspielen. Ja. Und da muss man sagen, das war eine Katastrophe. Also die Qualität, das konnte man wirklich noch nicht mal damals mehr ertragen.
Versuche den Qualitätsabfall in Prozenten auszudrücken.
Ja, also da würde ich sagen, dass das vielleicht auf Platte natürlich 100% und mit der ersten Kopie warst du vielleicht bei 80% der Qualität, aber mit der Kopie von Tape auf Tape, da warst du nur noch bei 30.
Ja.
Also das war wirklich die totale Kacke.
Ja, es war schlecht.
Naja, es war schade, aber man konnte grundsätzlich Tapes ja gut drauf abspielen. Ich weiß auch, dass ich einmal einen Arbeitskollegen ein Mixtape aufgenommen habe. Und da habe ich wirklich viel hin und her und dies und jenes. Und ich hatte aber schon altes Tape genommen und das auch noch überspielt. Und dann die neuen Lieder oben drüber sozusagen. Und zum Teil von Tape auf Tape, zum Teil auch von Platte. Und dann habe ich ihm das gegeben. Ich meine, ich hatte ganz viel daran gearbeitet. Das waren ja 90 Minuten... Top-Songs irgendwie, ich weiß nicht mehr was. Und da meinte er, die Qualität wäre nicht gut. Und ich so, was ist? Bitte? die Qualität von dem Tape wäre nicht gut. Wie Qualität von dem Tape ist nicht gut? Ja, ist manchmal nicht so gut. Da hörte man halt noch die Songs durch, die vorher drauf waren. Weißt du, so,
stimmt.
Immer wenn ein Song war neu draufgetaped, war zu Ende und dann war praktisch ja eigentlich Stille, dann hörte man aber immer noch und dann fing der nächste an. Also das Tape konnte man eigentlich nur wegschmeißen.
Ich habe manchmal so Tapes komplett durchgelöscht. Also mit nichts.
Also erstmal gelöscht, dann wurde ja aber auch noch, da hat sich die Schlechtigkeit ja maximiert. Weil das war ja, der Löschvorgang war ja dann auch eigentlich eine Generation drüber gemeimelt.
Also,
und danach hast du was drauf gespielt?
Ja, in der Hoffnung, dass man dann das Ursprüngliche nicht mehr so durch.
Oh Gott, ja, ich weiß gar nicht, oder warst du? War das so? Das habe ich nämlich nicht versucht.
Ich habe alles ausprobiert. Ich hatte ja diesen weißen, Entschuldigung, ich hatte so einen silbernen, rechteckigen Radiowecker mit Kassette. Also das war ein geiles Teil. Auch irgendwie, glaube ich, Sonderangebot, Bertelsmann Antiquariat oder sowas. Ne? Und da habe ich auch Sprüche so drauf geschrieben, wie zum Beispiel immer schön cool bleiben.
So eine Sache. Du, den Apparat gibt es, glaube ich, bei dir irgendwie.
Ja, das ist doch wirklich ein Relikt.
Immer schön cool bleiben. Ja, das waren so früher die Jugendlichen Sprüche.
Ja, so eine Sachen.
Ja,
das ist Punk. Steht
das ist auch Punk.
Ja.
Aha. Ja, aber
ich war sowieso immer ein wahnsinniger Punk.
Ich weiß aber, dass du mit Punk. Dem Ding, hattest du mit dem Ding nicht dein erstes Hörspiel aufgenommen, wo ich reinkam und dann hattest du Kommissar Onassis, warum auch immer der so hieß. Kommissar Onassis, da hat Simon alleine vor seinem Kassettenrekorder ein Hörspiel aufgenommen.
Ja. So. Kommissar Onassis kommt rein, ihr seid Hände hoch.
Und ich weiß, dass es einmal eine Szene mit Maschinengewehr gab, da hast du nämlich irgendeine Taste gedrückt bei der Aufnahme. Ich hatte einen
Kassettenrekorder über Fassin gekriegt.
Und ach so.
Es war kein Kassettenrekorder, es war ein Kassettenabspielgerät. Aha. Sowas gab es ja früher, das hatte ich. Aha. Und damit konnte ich natürlich Sound machen und mit dem Silbernen konnte ich die Atmo gut aufnehmen.
Ah, du konntest mixen sozusagen. Ja.
Und dann
selber labern und dann noch was zuspielen.
Genau, und wenn ich das Play in dem Abspielgerät nicht ganz durchgedrückt habe, dann fing der an so zu tackern.
Tacker, 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 tacker.
Und das war mein Maschinengewehr.
Und da war ich begeistert von. Weil da fand ich, muss ich sagen, das war ein guter Soundeffekt.
Aber ich habe es ein bisschen ausgereizt.
Es wurde immer mit Maschinengewehr.
Relativ lange Passagen. Und dann erschießt er sie alle. Taka, 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 taka.
Und dann über diese Fehltaste. Taka, 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 taka,
taka. Ich musste irgendwann das Abspielgerät ausrangieren. Eine Maus hatte sich eingenistet.
Was?
Ja, da hat eine Maus drin gelebt. Irgendwie hat der nicht mehr funktioniert. Dann habe ich ihn aufgeschraubt. Da lag da eine tote Maus drin.
Na.
Ja.
Da wird man immer so beschwert, die Tiere haben es immer so eng und so, Legebatterie, und dann lebt so eine Maus freiwillig im Kassettenrekorder.
Ja, also ohne mein Einschreiten ist die Maus um ihr Leben gekommen. Warum? Ich weiß es nicht.
Oder hat sie sich zurückgezogen zum Sterben in dem...
Kann auch sein, dass die ihre Rente da verbracht hat in diesem Kassettenrekorder. Gut möglich.
Ja, das wird man wohl nicht erfahren. Aber jedenfalls haben wir von Kommissar Onassis dann... Wie hieß der Idiot?
Kommissar Onassis.
Ja.
Kommissar Onassis.
Von sowas müssten wir hier mal Ausschnitte zeigen.
Mm.
Die ersten audiovisuellen Werke, davon gibt es ja auch einiges. 6 Folgen, glaube ich, gab es.
Das hätte ich nicht mehr gewusst.
Ich habe die Tapes noch.
Ja, ich habe auch.
Da ist so, hab ich so einfach so außer Hör zu, dann von irgendwelchen Serien so Fotos ausgeschnitten und vorne ja immer Cover gemacht. Ich weiß, auf einem ist so James Coburn mit so Sonnenbrille und Telefon.
Ja, richtig. Die Cover waren gut.
Und daneben ist dann so ein Autostand. Alles außer Cover dazu.
Gut.
Ja. Kann man hier ruhig sagen, weil die sind ja nie auf den Markt gekommen. Auch schon nicht mit diesen Fotos.
Ja, ich bin einfach, was meinen kreativen Output anging, da war ich begrenzt. Also du hast ja eine ganze Comic-Reihe gemalt. Ich habe es nicht mal geschafft, einen Comic fertig zu zeichnen. Doch, ich habe ein oder zwei Comics habe ich dann auch fertig gemalt. Aber nur einen. Und Thilo, ganze Reihen.
Ich habe die vor allem gemalt, wenn ich Mel Sandoks Hitparade gehört habe, tatsächlich.
Ah, okay.
Was ich ja in der letzten Folge erzählte zu diesem Thema. Die Katze spielt jetzt mit irgendwie so einem komischen Stein und nervt total.
Ja, ist nicht zum Vorteil von
Zahn. Was machst du denn hier? Gib das her. Oh, das ist ein Mentos. Simon, willst du das essen?
Das hat sie sich ja dazu. Also das hat die Katze ja zurechtgelegt. Ja. Ne?
Was wollte ich sagen? Ja, ich habe das war entspannt. Ich habe dann abends vor meinem Schreibtisch gesessen und die Comics gemalt, während dann die Hitparade lief. Das war irgendwie super.
Das schön.
Und dann um 9 Uhr, weiß ich nicht, musste man ja irgendwie ins Bett. Später hat man dann ja noch, aber das ist wieder ein anderes Thema.
Ja.
Duran Duran, keine Ahnung, meine erste Single. Und irgendwann hat man sich dann ja modernisiert. Bei mir ging es erst noch gar nicht so in die harte Richtung. Ich weiß auch, dass meine erste konkrete mir fiel Yellow auf, wobei ich nicht wusste, dass es Yellow ist. Was war Werbung für Ketchup, der Ketchup-Experte oder so. Es kam so ein Typ rein und dann lief von Yellow Swing, der Anfang von Swing. Und da dachte ich, boah, das ist geil. Dann traten Yellow auf mit dem Song Gold Rush. Gold Rush, da dachte ich schon, was ist das denn für ein kranker Scheiß? Weißt du, man kam dann weg von diesen normalen Hits, die man so kannte, und dann kam so ein experimentelles Gebretter da. Das war für mich völlig, ich konnte das nicht einordnen, Yellow am Anfang, Gold Rush.
Aber weil es eben auch genau das war, ne?
Ja, ja, genau.
Also ist ja auch so ein bisschen Techno-Wegbereiter.
Ja, absolut. Und als sie dann dieses Oh Yeah hatten, okay, dann hat man es irgendwie gecheckt, aber das war auch noch irritierend, ne? Oh Yeah.
Oh Yeah, ach so, ja, das war... Das Geheimnis meines Erfolges?
Ja, aber es kam ja auch erst so als Single irgendwie.
Ja, ja.
Das war so dann das Erste, wo es so in die experimentelle Richtung ging auf der ersten Seite, wo man sich so dann mal so eine ganze LP irgendwie angehört hat. Und natürlich dann also für mich zumindest, war dann die Stella von Yellow so eine wegbereitende, legendäre Platte und A Kind of Magic von Queen. Aber das war ja für dich auch so.
da habe ich auch Queen irgendwie mitbekommen.
Und es war auch hart.
Just give me the prize.
Give me the prize und Don't Lose Your Head, finde ich, das war noch okay von der Härte. Aber Give Me The Prize, also so,
ich dachte mir, es kann keine härtere Musik geben. Und dann hattest du auch Bonfire plötzlich.
Bonfire.
Und Warlock.
Dann ging ich richtig, Warlock.
Dann wurde ja,
Warlock dachte ich so, also erstmal Freddie Mercury ist für mich definitiv der Pfortenöffner zur harten Musik.
Aber verrückt.
Was, ja,
das ist aber, so ein Typ wie Freddie, ne?
Ja, aber gut, aber dann hat
er mir. Aber geil.
Ohne auch. Ende Queen, auch von Tape auf Tape, übrigens auf der Aldi-Anlage, habe ich dann die Queen-Tapes von Michael Hinz kopiert. Der hatte aber wenigstens die Tapes, also der hatte die Platte auf Tape, die waren ganz gut von der Quali und dann habe ich die nochmal kopiert. Na, das war ja ein bisschen. Naja, ich habe es trotzdem gehört. Aber so Sachen dann wie Sheer Heart Attack, das fand ich schon echt brutal hart.
Ja, ja, ja.
Ne? Da dachte ich schon so, boah, was ist das denn? Das ist mir ja fast zu krass. Und logischerweise, was wollte ich denn sagen? Ja, Give Me The Prize. Ja, genau, Warlock. Warlock.
Doro Pesch.
Ja, When East Meets West hieß ein Song.
Ja.
Der war sehr hart. Da dachte ich, boah, was für harte Musik. Und dann hat mir Uli Klostermeier, dann musste ich ja abgehen. Ich musste ja abgehen vom Gymnasium.
Ja, ja, wegen Latein.
Wegen Latein. Das hatte ich ja schon mal geschildert. Das war ja keine Erfolgsgeschichte.
Nee, Latein war schwierig.
Und dann Uli Klostermeier so, dann kam man da an mit irgendwelchen so, weißt du, so Melzanoxid-Parade. Und Uli Klostermeier, ich höre nur Bonfire und Scorpions. Und ich so, was, ja, da habe ich mal von gehört, was ist das denn? Und so, ja, ich höre nur so. Also, ja, musste mir mal überspielen. Und da hat er mir Bonfire überspielt. Wie hieß die nochmal?
Stimmt, Scorpions Phase hatte ich auch.
Hey,
was ich hier alles.
Reaction. Ready for Reaction hieß das erste Lied, glaube ich. Bonfire. Boah, ich komme gleich noch drauf, wie die Fireworks hieß die Platte.
Fireworks.
Ich habe es nicht gegoogelt, es ist mir wieder eingefallen. Habe ich 1000 Millionen Mal gehört.
Ja, Bonfire ist auch in der Vergangenheit mal irgendwann ein bisschen unangenehm aufgefallen, immer so ein patriotischen Song.
Das habe ich gelesen, was ist das denn? Ist das jetzt eine rechte Band?
Ja, du rechts. Also, ja, also der Song ist schon irgendwo rechts.
Ja?
Aber ja nicht irgendwie rechtsradikal, ja, sondern so ein bisschen rechtsdümmlich patriotisch, sag ich mal. Ja. Also mit jetzt wollen wir auch mal wieder einfach stolz sein, so.
Wollen wir auch einfach mal wieder hier stolz sein. Es war auch nicht alles schlecht.
Infopark, glaube ich, leisten sie sich nicht. Aber es ist schon eher in der AfD zu verorten. So Quatsch.
Ja.
Aber jetzt nicht natürlich in der rechtsradikalen AfD, ne? Sondern in dem
im linken Flügel der AfD.
Also der Song ist eine Riesenscheiße.
Also Höcke findet ihn immer noch zu links.
Für Höcke
aber ist er nicht. Meuthen haut sich die mal auf den Kopfhörer.
Meuthen,
Dr. Meuthen sagt, so, ja, die zieht ja. Mir rein, das ist okay. Das ist ja
so die Abteilung.
Ja.
Ne? Wir wollen jetzt aber, ist jetzt mal gut, für was sollen wir uns denn immer schämen? So ein bisschen. Ne?
Gar nicht, denn jetzt noch Ready for Reaction. Geilst du noch, hä?
Wir hatten schon damals einen peinlichen Song. Ready for Reaktionär. Ready for Reaktionär sollten sie es nennen.
Ach, und ich war doch so ein Fan von der Platte. Ich weiß auch, wie der erste Riff anfängt. So geht die Platte los.
Ging schon gut ab.
Ja, das ist Ready for Reaction, glaube ich. Wenn der Song, doch, dann muss man es. Ja, und auf der Platte, auf der die zweite, oder was weiß ich, ich kann das nicht durchorganisieren, die Nummern da. Es gab eine Bonfire-Platte, von der Fireworks aus gesehen war es für mich die zweite Bonfire, aber die Band gibt es ja schon viel länger wahrscheinlich. Gut, die hieß Don't Touch the Light.
Ja.
Ja. Und da waren so Mädchen drauf, die irgendwie so ein Fenster war offen, I don't know. Und ein Lied hieß SDI.
Ja.
Kennst du das noch? Das war Ronald Reagans Weltraumprogramm.
Ah,
er wollte den Krieg in den Weltraum führen, ja. Star Wars. Und das Lied ging SDI, Killers in the Sky.
Mhm.
Ah, okay, ich wollte es nur erwähnt haben.
Also wahrscheinlich eher positiv dem Ganzen gegenüberstimmt.
Keine Ahnung, vielleicht waren sie damals ja noch links.
Ja, oder so.
Ne? Das wird ja, man heißt ja, man wird im Alter konservativer.
Ja.
Vielleicht den Bonfire einfach so von CDU rüber zur NPD. Ich weiß es nicht. Von der linken CDU.
Wer in der Jugend kein Sozialist ist, der hat kein Herz. Wer als Erwachsener immer noch Sozialist ist, der hat keinen Verstand.
So heißt es. So sagt man es.
Naja, ich weiß es nicht so.
Ja, das stimmt. Naja, jedenfalls war das meine erste harte Platte und dann bin ich auch noch rüber zu den Scorpions natürlich. Ja, ich muss sagen, Scorpions Blackout habe ich mir nochmal angehört. Finde ich immer noch mega
geil. Immer noch geil.
Dann Love at First Sting ist eine Platte, die ich total geil finde. Und Savage Amusement. Und da hört für mich auch schon so ein bisschen das Wissen auf. Doch, nee, die Live-Platte ist auch gut. Worldwide Live.
Worldwide Live.
Ja gut, das ist aber halt eine Art Best-of.
Richtig.
Und Scorpions, ja. Und du hast parallel, da sind wir ja dann jetzt an dem Punkt, wo man sagen muss, da hast du jetzt dir schön Bad Religion schon reingepeilt.
Nee, ich weiß es nicht. Was zuerst war, ich meine, ist auch egal, aber da war doch auch diese Dead Kennedys-Platte, die wir hatten. Diese Dead Kennedys-Kassette.
Da kann ich Folgendes zu sagen. Es ging erstmal noch in die ganz extrem harte Ecke mit Eat the Rich. Montag. Und weil der Film lief und wir dann diesen Soundtrack hatten. Wo ja nicht nur Motorhead drauf war, sondern auch noch, da gab es noch so eine Ballade von einem Gitarristen. Und dann haben wir immer diese Kassette wollte Dieter aber nicht hören. Das war ihm zu asozial. Und ich fand es auch verstörend. Und dann hatten wir, und da haben wir dann uns von Tom Bentlage diese Rock'n'Roll gehört. Und da dachte ich auch so, was ist jetzt los? Auf Fotos hatte Lemmy auch so Zahnlücken und dann kam diese Platte und dann kam dieses erste Lied Rock'n'Roll. Wo ich dachte, man muss dem Mann helfen. Das ist ja, der stirbt morgen. Diese Stimme, diese Zähne, das ist was, das kann man jetzt echt nicht mehr hören. Ich fand, das war Abschaum.
Ich weiß noch, dass Robin immer so einen Mail-Order-Katalog da liegen hatte. Und da war Lemmy auch immer dabei und er nannte sich The Ugly One mit seinen zwei Warzen, die hat er ja gern zur Schau
gestellt. Und dann immer so diese Zähne so und dann war das alles immer so schrecklich. Und diese Stories habe ich, glaube ich, auch mal erzählt, in der Grundschule schon, wo es hieß, dann hat man sich in der Grundschule schon erzählt, wenn Motorhead in eine Stadt kommen, dann machen alle Läden zu. Ja. Weil wenn dann die Rocker kommen, die schlagen alles kaputt und da hatte man immer Angst vor der Band. Es waren die Schlimmsten. Es war Abschaum asoziales Gesocks. So hat man es kennengelernt und dann hat man es gehört und dachte sich, meine Fresse, das geht aber zur Sache. Und auf der anderen Seite von der Kassette war Slayer, diese ganz alte.
Ach so, ja, das ist doch meine Lieblings.
Ja, die, boah, ist das peinlich jetzt, ne?
Die Show You No Mercy? Show You No Mercy, ja, das sind die ganzen, also die finde ich
einfach super, die Platte. Genau.
Mit dem Pferdekopf.
Ja, da ist doch dieses, das Cover ist schlecht, wenn man ehrlich ist, ne?
Wenn man ehrlich ist, aber ich weiß auch nicht, so wie so eine Geisterbahn, die man auch irgendwie einfach abfeiert. Wenn ich jetzt so eine Geisterbahn in Gütersloh...
Ja, natürlich, klar.
Also, aber eigentlich ist es ein Quatschcover, aber die Platte hat einfach... Oh.
Naja, die gefiel mir auch auf Anhieb, muss ich sagen. Das war ja so ein Tape, was Tom aufgenommen hatte, ne?
Kann sein.
Wo die beiden drauf waren, Rock'n'Roll und Show You No Mercy. Und die haben wir nämlich auch immer zwischen den
Kindern
immer hin und her geschoben.
Aber für Slayer war ich zu der Zeit noch nicht bereit. Aber diese ganzen Metal-Designs kannte ich aus diesem Mail-Order-Katalog. So, Robin war ja mit Thomas, wir hatten ja sogar noch eine Band, die Ghouls.
Ach ja, richtig. Da hat Robin bei uns im Keller ein Konzert gegeben und stand an so einem Rednerpult. Und Tom Bentlage hat dann...
Die haben ganz wildes Zeug
da. Wer war denn das Publikum damals da bei dem Konzert im Keller? Das
weiß ich jetzt so nicht. Ich weiß nicht, ob ich Zugang hatte.
Na, ich war drauf auf dem Konzert.
Ich weiß nicht, ob ich rein
war. War ja bei uns im Keller. Doch, die Ghouls. Vielleicht waren so Klassenkameraden und Kameradinnen von Robin und Tom da. Und es war wahnsinnig laut und Robin stand am Pult und hat ganz laut geschrien. Das weiß ich noch. Aber er hatte so eine Predigerhaltung. Er stand an diesem Pult und hat dann so predigermäßig gehabt. Ja, aber Tom Bentlage hat uns ja die schlimme Musik da.
Der hat
dieses Tape uns mit den beiden.
Alle drei. Also er
hat war ja auch der Black- und Death Metal-Fan von der schlimmsten Sorte.
Ja, er hat uns alle infiziert mit seinem Musik gemacht. Uns alle drei. Er ist Robins Alter. Er ist zweimal hängen geblieben. Er war dann auch irgendwie in meinem Alter. Und ich weiß noch ganz genau, wie, ich habe ja schon gesagt, ich war Bad Religion infiziert und war über Udo, Udo war mein BMX-Kumpel und viele Grüße nach Niehorst. Und Udo und Tom, die hatten auch eine ganz intensive Phase. So waren wir zu dritt. Ich natürlich der Jüngste da, bei Thomas im Kinderzimmer. Thomas hatte zum Beispiel King Diamond da aufgehängt. Also das war ein
sehr... King Diamond war auch ganz krasser Hausmann.
Ja, es ist ein sehr ausdrucksstarker Metal-Künstler. Der hat irgendwie so grünes Zeug gekotzt. So, das ging in sein Zimmer. Und dann hat er da auch so einen Stuhl
gehabt. Wie ist die Band Merciful Fate?
Da war der schon solo.
Ne, Merciful Fate ist eine Band.
Ja, King
Diamond ist er solo.
Also als er schon, ich weiß nicht, er war Solo-Poster von Gimme, ist ja auch wurscht.
Yeah.
Aber hatte Thomas da einen Sessel und da steckte eine Machete drin. Und jeder Besucher, der rausging, musste einmal mit der Machete in den Sessel reinslammen oder reinhauen. Und irgendwie so solche Sachen. Es war alles vollgeschmiert auch. Es war alles vollgeschmiert. Und ich habe gesagt, Thomas, ich muss Bad Religion No Control, ich brauche diese Platte. Und dann hat er gesagt, Thomas, ja, kriegst du? Aber erst nehme ich dir noch andere Sachen auf. Und da hat er mir ein Mixtape aufgenommen. Leider braunes Band. Ja?
Nein, nicht
die beste Qualität.
Nein, scheiß braunes Band ist scheiße.
Und das ist meine musikalische Sozialisation, wie ich meinetwegen auch so ein Autoquartett habe. Weißt du, das ist ich habe ein Autoquartett. Tuning Cars und heiße Schlitten. Ne? Das sind bis heute meine Lieblingsautos. Alle. Mhm. Und so kann man sagen, war Thomas Musikkassette da wirklich meine Bibel. Also da war dann zum Beispiel Red Hot Chili Peppers, aber Mother's Milk.
Ja, die ist aber super. Let Me Down ist doch da drauf.
Knock Me Down.
Let Me Down.
Knock Me Down. Und Magic Johnson fand ich so super. Ja. Dann hatte er auch so ein paar derbe, also Gangrene, das war so ein bisschen krawallig.
Aber das war doch damals so eine Skate-Punk-Band.
Skate to Hell, ja. Die waren so ein bisschen krass. Da hatte mir ganz viel Misfits aufgenommen. Der war der größte Misfits-Fan. Ich höre bis heute gerne die Misfits.
Ja. Die, My Darling ist mein Lieblingslied von Misfits.
Cro-Max, Show You No Mercy und wer weiß was noch, aber so wirklich so eine Classics und dann auf der anderen Seite die Bad Religion No Control, aber auch erst noch die Suffer und noch Suicidal Tendencies. Also da war was los. Dieses Mixtape war echt eine Granate. Also Thomas, der war auch irgendwie witzig. Wir haben dann so Nieselhorst auf dem Fahrtweg, hat er dann sich so eine Sprudelflasche genommen und dann hat er so durch so einen Zopf gebunden und dann so die Mütze so schräg und dann ist er da so in Trance, ist er da so rumgestiefelt und hat dann den Omas, die da so lang gingen, erzählt, dass er Performance-Künstler ist. Und hat dann so Wasserbilder auf den Fahrradweg hat er gezeichnet. Bevor er ist Performance-Künstler, das ist jetzt hier so seine Kunstform. So ein Quatsch hat er da erzählt. Ja, Metallica war ja so ein Riesenfan. Er hatte immer auch so hohe weiße Turnschuhe, wo auch dann überall Bands drauf standen und natürlich riesengroß Metallica. Ja, verrückt.
Metallica habe ich war meine erste Begegnung auf der Klassenfahrt in München und da waren wir in so einem in so einer Jugendherberge und da gab's von einer anderen Schule wahrscheinlich Klassen aus einer Großstadt. Ich weiß es nicht. Nicht aus OWL und diese Leute, da waren zumindest mehrere Metallica-Fans mit T-Shirt, wo schon Metallica drauf stand, die auch Metallica hörten und ich fand es auch wahnsinnig hart. Also ich glaube, es war damals die Justice for All, die hörten.
Total harte Musik.
Und fand es relativ derb so, ne? Ja. Ja gut, ich meine, ich weiß, das war ja so mit Freunden, die haben einen daran geführt. In der Grundschule war ein Kollege von uns, der wohnt bei uns um die Ecke, Heiko, der war Fan von Kiss und von ABBA. Nur von Kiss und ABBA. Und wir waren dann bei ihm mal und er hatte alles voll mit Kiss-Postern und ABBA-Postern. Als ich dann in der Berufsschule war, hatte ich meinen Kumpel Gernot Schiller und der war halt total auf Hardcore und Punk. Und der hat mich dann rangeführt. Und da komme ich nämlich jetzt dazu, was du angesprochen hast. Wo kommt die Kassette her von Dead Kennedys? Die kam von Gernot Schiller. Dead Kennedys. Und die erste Hardcore-Scheibe, die er mir überspielte, womit ich komplett infiziert wurde von radikaler Mucke, das war That's Progress, das ist der Song, DOA und Yellow Biafra.
Ah ja.
Ja. Screaming of the Last Scream of the Missing Neighbors, glaube ich, hieß die.
Aber das ist so eine Kollabo gewesen. Wann?
Kollabo, genau, von DOA, von der Punkband DOA, ist ja kanadische Punkband.
Ja.
Und Yellow Biafra ist der Sänger von Dead Kennedys, ja, klar, für die, die es jetzt hier nicht wissen.
Die können auch nochmal die ZDF-Doku gucken.
Oh yeah, that's progress. Und das war mein erster so gefühlter, ich nenne es mal Hardcore-Punk-Song.
ZDF,
ZDF. War, das ist noch schneller und drastischer als Motorhead, dachte ich. Oder zumindest so die Richtung. Und deswegen bin ich da erstmal auf dem Sound auch hängen geblieben. Was ist mit dem ZDF?
Ihr könnt in der ZDF-Mediathek einfach Punk eingeben. Und da gibt es auch dann dieses Hardcore-Special.
Aha.
Und DOA.
Was, echt?
Ja, genau. Und DOA aus Kanada und Black Flag. Das waren die ersten Bands, die wie bekloppt getourt sind. Und die haben Listen erstellt. Und die Liste ging dann zum Beispiel an Ian McKay von Minor Threat und dann so unterschiedliche Bands. Und dann haben die Touren machen können, weil die sich dann immer mit dem Telefon, das war wirklich analoge Zeiten, da konnten sie immer mit dem Telefon sich anrufen und auf Tour gehen. Ja, die ganzen Helden der frühen 80er. So ist das in die Wege geleitet worden. Und Yellow Biafra hat er natürlich auch gesprochen und so, ist ja klar.
Klar, das war so epochal, wie das dann so ist, wie einem dann so Musik dann nahegelegt wird. Da habe ich ja, und dann ging das ja ganz schnell. Dann musste mir Gernot auf jeden Fall noch Nachschub beschaffen. Und der hat mir dann ohne Ende Tapes aufgenommen. Also das war alles das Suicidal zu der Zeit, habe ich dann auch gehört. Ich glaube, das hat Olaf Pollmeier gehabt, ne? Olaf
Pollmeier hatte diese
Suicidal. Die erste, ganz klar, ich gehört How Will I Love Tomorrow. Das war die erste Suicidal, die ich kannte.
Ich hatte von Thomas die davor und die fand ich einfach so geil.
Join the Army.
Nee, als erstes ist ja diese Eigenname, ne? Suicidal Tendencies, Suicidal.
Die erste,
dann so oder Institution. Und die habe ich immer rauf und runter gehört. Die höre ich auch bis heute gern. Aber ich glaube, ich kenne keinen anderen, der die Platte erträgt. Aber die finde ich so richtig schön
schwer. Es gab davon mal eine Neuaufnahme.
Ja.
Ist die auch gut?
Die ist genauso schwer erträglich für Leute, die... Das ist auf jeden Fall schnell. Ja, die Neuaufnahme, weiß ich auch nicht. Suicidal hätte irgendwie... Ich habe die auch mal live gesehen, im Stollwerk. Hätte irgendwie... Ich weiß nicht, hinten raus ist denen so ein bisschen die Puste ausgegangen.
Ja, für mich war es... Aber das hatte ich ja schon mal erzählt. Für mich war es das beste Konzert, was ich je gesehen habe. Ist Suicidal Tendencies im PC 69 mit der Vorband Rage Against the Machine, die da ihre Platte noch gar nicht raus hatten. Das ist für viele Bielefelder das absolute Opus Magnum. Was da abging, bei Rage Against the Machine sind die Leute schon durchgedreht, aber dann bei Suicidal noch mehr. Das war der absolute Wahnsinn. Aber ich wiederhole mich.
Ja, ja, ja.
Konzerte. Ich kann nicht immer nur... Kann mich immer
also
nur
Dead Kennedys habe ich mir angehört, weil ich wusste, dass es cool ist. Aber so musikalisch war das für mich immer so ein bisschen zu knatschig, schief. Jetzt gefällt es mir vielleicht, aber zu der
Holiday
Zeit...
Holiday in Cambodia ist schon super.
Ist schon gut. Aber dann fand ich sowas...
Ist natürlich auch der größte Hit, klar.
Aber kam ich zeitgleich auch von dir irgendwie Jingo de Lunch?
Jingo de Lunch war dann mit die Zeit.
Dieser Sängerin die Yvonne Duxworth.
Und die absolute Superplatte, die erste von Jingo de Lunch. Okay, verdammte Scheiße, wie hieß die denn?
Und das war ganz wahnsinnig eingängig, fand ich. Es war Punkrock, aber es ging so runter und eine melodiöse Ader hatte diese Frau. Eine Coolness, eine absolute unerreichbare Wahnsinn. Coolness, die diese Frau ausstrahlte.
Oh.
Mit so ganz langen Dreadlocks, auch irgendwie Punk und Kreuzberg. Das war ganz weit weg.
Das war für mich so weit weg wie L.A., wenn man ehrlich
ist. Ja, das war so wie
L.A. Also das, ich muss mal die
Ach, erste,
ich habe auch die erste Platte von denen am allermeisten gehört und die zweite.
Perpetuum Mobile, genau. Axel Bosse, der singt das. Und Berlin war wie New York ein weitgelegener Ort oder irgendwie so.
Ja, es ist so.
Also, ist so.
Das ist Perpetuum Mobile, supergeil, Extra Grind. Und es gab einen Song von der Perpetuum Mobile, der ein totaler Hit war und dann immer lief. Seen and Done.
Oh.
Seen and Done. Und der lief immer in der Weberei. Und da bin ich immer abgegangen und habe gelernt. Ja, also Jingo Lunch, totale Legende. Und angeblich haben sie im AJZ Bielefeld mal irgendwie 5 Stunden gespielt irgendwie. Sind nicht mehr von der Bühne runter. Sie waren auch extravagant, haben gemacht, was sie wollten.
Ich habe mal mit irgendwie
im Yvonne Duxworth, ey. Oh. Ich habe dann im PC 69 später habe ich's, bevor sie sich aufgelöst haben, nochmal erledigt und mir ein Konzert angeguckt. Und war super. Ja, für Yvonne Duxworth kann man kann man schwärmen. Und ich habe einen guten Bekannten, der mit ihr zusammen war. ich verrate den Namen nicht. Nee. Aber er ist auch selber aus der Musikbranche. Branche. Ja, ja. Und er meinte, es war super. Egal. Man muss ja nicht indiskret werden. Also es war auf jeden Fall eine tolle Frau, glaube ich. Und ich bin bei Facebook mit ihr befreundet, Simon. Ich habe schon mal was von ihr geliked.
Ja,
ich habe schon mal was von ihr geliked. Sie ist für mich ein Star.
Ja, natürlich.
Sie ist für mich ein totaler Rockstar.
Ja, natürlich.
Das ist ja so eine Ära, wo man dann da so steht und denkt.
Irgendwie haben die sich alle zerstritten. Ich habe auch mit irgendeinem geschrieben, einem Gitarrist oder so, der späteren Phase. Und der meinte, ja, es ist zu viel Streit in der Band, weil ich ihn fragte, ob die Songs irgendwie... Vielleicht habe ich auch gefragt, ob die Songs einfach mal bei Spotify rauskommen oder so.
Ja.
Weiß ich, darf man wahrscheinlich gar nicht fragen.
Naja, das darf man heutzutage durchaus mal fragen, oder?
Oder sonst wo. Das ist ja so das Konsumverhalten. Und nein, Streit.
Die einen dafür, die anderen dagegen?
Tja. Ich denke mir immer so, wenn ich dann manchmal so mit dem Rad, ich fahre ja manchmal mit dem Rad durch Kreuzberg, vielleicht kommt mir da einer so entgegen und ich erkenne ihn nicht, ne? Von Jingo de Lunch, so eine Band, die man früher... Ja,
kann ja rein. Der eine hieß irgendwie Tom so und so, ne? Ich kenne die alle vom Namen nicht.
Oder vielleicht wohnen die da auch alle nicht mehr. Naja, gut.
Zweimal gesehen. Danach nochmal ganz viel später mit Martin Lötsche zusammen hier im Luxor. Das ist vielleicht 10 Jahre her oder so. War auch super. Ja, aber sie irgendwie... Die waren auch bei Motorhead Vorband. Eine ganze Tour gespielt. Nein, die sind... Das ist... Ja, aber irgendwie... Verstehen Sie sich nicht?
Also ansonsten hätten das eigentlich... Ja, also vielleicht sind es auf eine Art Vorgänger von den Beatsteaks so. Vielleicht auf eine Art.
Definitiv.
So eine Band, die einfach mega viel Potenzial hat. Aber genau, ja, Beatsteaks ist ja bis ans Limit gegangen.
Immerhin war das aber schon die Zeit, wo man sich dann wirklich mal was konkret auf Kassette besorgen konnte. Und ich gehe noch einmal kurz zurück in die Zeit, wo man das nicht konnte. Nämlich, ich weiß noch, dass ich dann auch immer noch nach wie vor viel Filmmusik gehört habe. Rocky Horror Picture Show habe ich hier mir noch gemerkt, habe ich dann auch rauf und runter gehört und ich weiß noch, dass ich da irgendwie einen Ass im Ärmel hatte, weil ich bin runtergegangen auf Schule, vom Gymnasium auf Realschule war in eine Frau total verknallt. So, und dann konnte ich sie damit beeindrucken, dass ich Rocky Horror Picture Show aufgenommen hatte aus dem Fernsehen, weil sie totaler Fan war des Films. Mhm. Und dann konnte ich sagen, ja, den habe ich natürlich zu Hause auf VHS. Das ist natürlich gar kein Problem, den können wir uns gerne mal anschauen. Und dann kam sie mit ihrer Freundin. Aber es war trotzdem gut. So nachmittags, dann wurden sie auch wieder abgeholt von der Mutter irgendwie. Und dann konnte ich funken und konnten wir Rocky Horror gucken. Ja. Das ist geil. Und aber die unendliche Geschichte hat sich bei mir auch noch so festgebrannt als Film, wo ich die Musik so wahnsinnig geil fand, die aber dann auch nur einmal dann im Kino gehört habe, beziehungsweise ich war ja 2 Wochen später nochmal in dem Film drin und freute mich dann schon so auf die Stücke, die ich ja zwischendurch nicht hören konnte. Und es war dann so, dass man so Musik nur so im Kopf hatte. So, wie ging das nochmal, wenn ihr da auf dem Fuchur sitzt? Da kommt dieses tolle Stück. Weißt du? Wie ging das nochmal? Und dann war es immer so, dann wollte ich mich mal an die Musik erinnern, dann hatte ich die vergessen und dann fiel sie mir wieder ein und dann war sie wieder weg. Es ist zum Glück vorbei, dein Spotify.
Ja, schon vorher. Man kriegt immer alles.
Aber das letzte Mal, wo mir das so gegangen ist, war Nightmare on Elm Street 4. Okay. Und der Vorspannsong ist sowas von geil, wie dieser Film anfängt mit diesem 80er-Sound. Das kann man heutzutage vielleicht nicht mehr nachvollziehen, weil der Sound natürlich überhaupt nicht mehr angesagt ist. Und ich dachte mir so, boah, ist das ein Anfang. Dieser Tuesday Night muss man eingeben bei Spotify, wenn man das hören will. Tuesday Night und der Song, also Night wie Ritter, KN. Und dann heißt der Song Nightmare. Running from this Nightmare heißt er auch manchmal. Kann man beides eingeben. Und da dachte ich, boah, das ist sowas von geil. Dann bin ich direkt zu Gemini gegangen und wollte die Platte kaufen, den Soundtrack kaufen, wegen diesem Song. Wann war das? Wann war denn Nightmare 4? Ich glaube, ich war auf der Berufsschule. Vielleicht war es dann 89, ich weiß nicht. Und dann habe ich mir da den Soundtrack durchgehört und der Song war natürlich nicht drauf. Alles Mögliche war drauf, aber nicht dieser Song vom Anfang. Ich habe rauf und runter gehört und stand da wie ein Otto im Laden. Und nein, es war nicht drauf. Ich glaube, ich war nur so die Instrumentalmusik. Ja, interessierte mich doch nicht. Ich wollte doch diesen Song halt.
So war das früher, was
manche
Sachen
sind. Ich bin auch dann nochmal reingegangen in Nightmare 4. Und habe mir den auch, also ich würde sagen, zu einem großen Teil nochmal angeguckt wegen diesem Stück Musik im Vorspann. Das kann man heute, das glaubt mir kein Mensch mehr, wenn man das hört. Das ist einfach so ein 80s-Sound. Ich finde ihn immer noch total geil. Also
aber diese ewige Suche nach irgendeinem Song, und da beneide ich immer so die Leute, die wissen, was sie suchen und dann in London meinetwegen sind und in den Plattenladen gehen und die suchen da in den Plattenladen und ich gehe da immer noch so rein und ich sage, ja, gibt doch genug hier. Ja, ich weiß jetzt nur nicht, was ich kaufen soll. Ich weiß es einfach nicht. Und andere wühlen und wühlen High-Fidelity-mäßig und kramen da irgendwas raus, was ihnen etwas bedeutet. Ja,
das erinnert mich
nicht noch hin.
Das erinnert mich jetzt hier zum Ende nochmal an die Story aus der einen Folge mit El Bundy, wo er die ganze Folge über einen Song sucht wie ein Irrer und dann in einen Plattenladen Gerät, wo eine lange Schlange ist bis vorne zur Info und da ist so ein Typ, der kennt jede Platte und dann stehen die Leute Schlange und dann sagt ein Kunde, sagt, ich suche einen Song, der geht so düdüd und er so, ja, dritte Reihe links hier, das ist die und die Scheibe und dann alle vor El Bundy stehen Schlange und jeder macht nur düdüd, ja, alles klar. Dann kommt El Bundy an die Reihe und singt den Song vor, la 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 und der Typ sagt natürlich, nie gehört, keine Ahnung.
Wir haben schon wieder die Leute
platt gequatscht. Bis zum geht nicht mehr. Auch hier muss diese zweite Seite dieser LP zu Ende gehen. Stellt euch vor, die Nadel, klick, geht hoch, pock. Und damit ist diese Folge für heute beendet, würde ich sagen.
Ist so. Danke fürs Zuhören.
Bis zur nächsten Platte. Tschüss.